Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser schon 8. Ausgabe von meinem Podcast Behind the Story. Mein Name ist immer noch Wolfgang Jung und ich freue mich, dich auch heute wieder auf eine inspirierende Reise mitzunehmen. Tauch mit mir so ein bisschen ein in das Leben eines fremden, vielleicht für dich fremden Menschen. Wir machen mal einen kleinen Deep Dive in eine Geschichte. In dieser Episode, so wie in jeder, möchte ich mit faszinierenden Menschen und Marken über ihre eigenen Herausforderungen, ihre Erfolge und Ziele sprechen, über ihre eigene Heldenreise. Denn ich glaube, das sind so die Geschichten, von denen man vielleicht am meisten lernt. Setz dich also jetzt ein bisschen mit meinem Gast und mir ans digitale Lagerfeuer und lass dich von den Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Schau mit mir mal so ein bisschen hinter die Geschichte und wenn du am Ende eine Idee hast, was ich besser machen könnte, mir ein Feedback geben möchtest oder mir vielleicht sogar eine Sternebewertung auf der Plattform, auf der du gerade zuhörst, dann freue ich mich total. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich wie Bolle, denn obwohl heute der 12.11. ist, ist sie völlig nüchtern und im Studio und pünktlich da gewesen. Ja, ich freue mich sehr, denn mein heutiger Gast ist Barbara Lampel und der Hintergrund, warum ich völlig nüchtern sage, ist, weil sie aus Köln kommt. 12.11., vielleicht klingelt es jetzt bei dir. Gestern war ja die Eröffnung der Session und deswegen bin ich natürlich froh, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich, die Barbara begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Empathic Business, einem Unternehmen, das schon seit 2014, und ich dachte so, oh, 10 Jahre, Jubiläum, schon innovative Akquise-Tools entwickelt, um die Bedürfnisse von Kunden besser zu verstehen und somit auch erfolgreiche Marketingstrategien zu gestalten. Ich kenne die Barbara schon ein paar Jahre und ich weiß, dass das, was in ihrer Vita steht, absolut stimmt. Sie hat nämlich einen beeindruckenden akademischen Hintergrund in Mathematik, in Finanzwissenschaften, in Psychologie. Und wer sie einmal auf der Bühne erlebt, so wie ich in diesem Jahr schon durfte, als Speakerin, der weiß, sie bringt das auch noch alles total eloquent rüber. Ja? Also Barbara ist wirklich sozusagen fast so ein Multitalent. Außerdem ist sie auch noch Dozentin an der Hochschule Fresenius und der Universität Bielefeld. Also was kann man noch mehr machen? Ach ja, stimmt, man kann noch was machen. Sie ist Gründungsmitglied der KG Apollonia, einem Kölner Karnevalsverein für Frauen. So, ja, liebe Barbara, ich habe schon so viel über dich erzählt jetzt. Ich würde sagen, ich hole dich jetzt mal rein. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Also herzlich willkommen hier am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Und herzlich willkommen, Barbara Lampel. Wo bist du gerade und wie geht's dir?
Vielen lieben Dank, Wolfgang, für die Einladung. Ich bin in Köln. Witzigerweise, ich bin übrigens eigentlich Münchnerin, aber seit so vielen Jahren emigrierte Kölnerin, dass die Leute überdenken, die kommt auch aus Köln. Ich bin im Büro hier im Köln-Ehrenfeld und freue mich ganz arg. Mir geht's gut. Ich muss mich leider beichten. Ich habe gestern den Sessionsauftakt schwänzen müssen aus gesundheitlichen Gründen. Ja, ich habe, ihr kennt vielleicht, oder vielleicht kennst es auch du, ich bin sehr, sehr sportlich, das heißt, ich hatte in meinem Leben schon die ein oder andere Rippenprellung und dann steht dann da, wenn man das so googelt, ne, man befragt ja dann Dr. Google so bei der Rippenprellung und dann steht da, oder Rippenprellung vom Husten, was ich für einen Urban Myth gehalten habe. Nein, man kriegt das hin, man kann sich eine Rippenprellung vom Husten zulegen. Das habe ich geschafft und nachdem meine Rippe immer noch nicht richtig verheilt ist, musste ich gestern leider aussetzen.
Okay, ja schade dafür, aber für mich gut, weil du bist heute fit und frisch und hier bei mir im Podcast. Liebe Barbara, wir fangen immer so ein bisschen an. Ich versuche ja so ein bisschen nach Joseph Campbell die Heldenreise meiner Menschen hier, meiner Gäste zu beleuchten. Und wir fangen immer so ein bisschen an in den Kinderjahren, sag ich mal. Also relativ weit vorne, so Grundschule oder wann du eben magst, ja. Und was mich immer zu Beginn fasziniert und was ich gerne wissen möchte von den Menschen ist, wie war so dein Elternhaus? Wie bist du so geprägt? Und wie ging das so los mit deiner Karriere, sagen wir mal?
Meiner Karriere. Ich hatte ein ganz, ganz großartiges Elternhaus. Meine zwei haben, glaube ich, einen dermaßen bombenguten Job gemacht. Nein, also Familie ist einfach, ich kann, glaube ich, gar nicht genug Lobgesänge auf meine Eltern singen. Beide, unabhängig voneinander, miteinander, haben einfach großartiges Teamwork geleistet. Beide sehr unterschiedlich, aber zusammen echt unschlagbar. Grundsätzlich von der Herkunft her bin ich eigentlich so ein kleines Arbeiterkind. Meine Eltern haben beide nur 8 Jahre Volksschule, also kein akademischer Haushalt. Das prägt mich bis heute, sehr krass. ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft, während ein Elternhaus groß wird, wo beide Eltern dann im Laufe ihres Lebens beide die höchste Auszeichnung des bayerischen Staates bekommen für ehrenamtliche Tätigkeit, nämlich die Pater-Robert-Meyer-Medaille in Gold, beide unabhängig voneinander bekommen. Dann kann man sich irgendwie vorstellen, wie soziale und gesellschaftliche Verantwortung in unserem Haushalt gelebt worden ist. Meine Mama mit einem Migrationshintergrund, ich würde mal sagen, wenn Leute denken, boah, du hast einen beeindruckenden Lebenslauf oder Karriere, dann muss ich mal sagen, nee, Kinder, es tut mir sehr leid, wenn müssten wir dort über meine Oma sprechen, die nämlich aus der Ukraine während des Zweiten Weltkrieges geflüchtet ist, zusammen mit meiner Mutter, die damals schon auf der Welt war. Also ich bin sehr alte Eltern, 41er und 42er Jahrgang oder waren. Und die haben, und warum sage ich immer, sie haben einen Bombenjob gemacht, was man vielleicht, und was Wolfgang jetzt auch nicht erwähnt hat, was es aber ein offenes Geheimnis ist, dass ich ja dem Neurodiverse, wobei dank TikTok und Instagram heißt das jetzt Neurospicy und nicht mehr Neurodiverse angehöre, ich bin Autistin. Und deswegen war das natürlich eine ganz eigene Challenge für meine Eltern, die witzigerweise sie nicht als Challenge wahrgenommen haben. Deswegen, ja, so auf dem Dorf an den Grenzen von München meine Eltern, das mit den anderen Kindern ist eine andere Geschichte, aber meine Eltern haben einen Bombenjob gemacht und so bin ich groß geworden.
Zwei Fragen dazu direkt. Ich finde es total schön. Ich könnte jetzt schon, du könntest einfach losreden. Ich würde zuhören, ja. Trotzdem habe ich zwei Fragen. Frage eins, wo genau im Ort, aber du bist dann in Bayern in die Grundschule gegangen?
In der Nähe von München, genau. In Fürstenberg,
ja, in der Nähe von München. Ich habe zwei Fragen dazu. Das eine ist, du hast explizit erwähnt, dass beide Eltern keine Akademiker waren, hätte dich stark geprägt. Das würde ich gerne nochmal wissen, in welche Richtung geprägt und was du damit meinst. Und das zweite ist, wenn du sagst, du stehst oder du bist Autistin und du bist in dieser Schublade, nenne ich es jetzt mal, in dieser Autismus-Schublade, hat dich das in der Kindheit in irgendeiner Form berührt, behindert? War das gut oder schlecht? Hattest du einen extra Status? Wie hast du das wahrgenommen?
Also vielleicht vorneweg, dass ich meine Autismusdiagnose bekommen habe, war erst nach meinem 30. Geburtstag. Das heißt, bis zu meinem 30. Geburtstag war ich einfach nur anders und ich bin Gott froh drum, dass das so war. Für mich ist es keine Schublade, sondern für mich ist es eine saubere Diagnose, die meistens anderen Leuten hilft und mit der ich deswegen auch so offen gehe, um da sehr viel Stigma rauszunehmen und einfach den Dialog auch zu eröffnen. Und deswegen sage ich auch immer, ich habe nicht Autismus, sondern ich bin Autistin. Das definiert weder meine Persönlichkeit noch mich, aber es ist halt eine wahre Zustandsbeschreibung. Und das ist halt eben quasi, ich meine, Kindheit hat das schon ohne Diagnose beeinflusst, weil ich war und sehr anders als andere Kinder. Aber jetzt kommt, warum ich immer sage, quasi um die Schleife ein bisschen zu schließen. Zu Hause war ich nie anders. Zu Hause war ich immer richtig. Immer. Ich war immer richtig. Und das ist etwas, also ich meine, welche Eltern das schaffen, Chapeau. Weil mehr kannst du den Kindern nicht mitgeben, dass du zur Haustür reinkommst und weißt, du bist richtig und die Welt ist in Ordnung. Das ist, also wer da schafft, Chapeau. So, warum Arbeiterkind, kein Akademikerhaushalt? Meine Eltern haben beide 8 Jahre Volksschule. Meine Oma konnte zwar Jiddisch, Ukrainisch, Russisch und Deutsch sprechen, aber so gut wie fast nicht lesen. Also meine Oma mütterlicherseits war quasi, was wir fast Analphabetin. Hat trotzdem ihr Leben gerockt und der Feminismus ist mir genetisch geprägt. Warum aber Arbeiterkind? Also ich musste, glaube ich, 13 oder 14 werden, bis ich realisiert habe, also so Handwerker, wie die gibt's im Professionell und die bezahlt man. Das macht man nicht immer am Wochenende mit den Kumpels von Papa. Eigenartig. Das ist ja ein bisschen komisch. Und deswegen, ich würde sagen, meine Erziehung ist ganz, ganz anders geprägt. Auch was so aufstieg, meine Eltern haben beide eine krasse Karriere hingelegt, so dass ich zwar aus dem Arbeiterhaushalt komme, aber rein vom sozioökonomischen Gehaltsgefälle waren wir ordentlicher Mittelstand. Also klassische Mittelklasse, wie man sich das so vorstellt. Sonst wird das mit dem Speckgürtel in München auch schlecht hinhören. Aber trotz alledem ist ein Verständnis für Leistungsbereitschaft, was man an Arbeit reinstecken muss. Und dieses nett von oben herab, dieses, die Akademiker sind irgendwie schlauer oder besser, sowas werde ich bis heute nicht nachvollziehen können, kriege ich den Vollföhn. Aber das halt so ein, man kann sich das erarbeiten und jeder hat seine Stärken und bei uns ist die Welt, als aber auch alle Klassen und Milieus ein- und ausgegangen. Und das hat mich halt einfach sehr geprägt, während ich immer wieder, wenn ich mit akademischem Haushalt zu tun habe, die Freunden, ja davon die meisten sind, immer denken so, Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen eigenartig. Und ich sage mal, ich habe gespielte humanistische Grundbildung mitbekommen, weil natürlich meine Eltern, schlau wie sie waren, zigtausend Bücher gelesen, besonders meine Mama. Und dann kam man natürlich so, das Kind muss natürlich Musikunterricht machen. Dann ist er wenig schief gegangen, weil klassisch wäre ja Klavier oder Geige geworden. Na, das Kind muss Akkordeon lernen. Also so ganz umsetzbar war dann irgendwie die Nummer doch nicht ganz. So, okay, wir haben ja nochmal Akademikerhaushalt gespielt, das ist auch voll schief gegangen hier. Aber das hat mich halt, wie gesagt, sehr, sehr geprägt. Und ich glaube, das sind auch, wenn man meinen Freundes-Bekanntenkreis auch anguckt, das ist etwas, was mir A, sehr am Herzen liegt und B, wie gesagt, da bin ich einfach sehr anders auch groß geworden, sehr viel mehr inklusive.
Ja, toll, tolle Geschichte. Und ich hätte jetzt schon wieder eine Headline für die Promo, ja, weil was können Eltern besser machen, als ihren Kindern zu suggerieren, du bist hier immer richtig, ja.
Ja, egal, also wie gesagt, das ist das, was ich immer versuche. Ja, das ist, mehr kannst du nicht richtig machen. Also wenn deine Tochter mit jetzt kurz vor 46 sagt so, ey, alles richtig gemacht und du bist immer nach Hause gekommen und das war richtig. Mein, sorry, mehr kannst du eigentlich nicht geleistet haben.
Wenn deine Eltern dich heute sehen würden, ich habe aus deiner Beschreibung entnommen, dass sie beide nicht mehr leben, glaube ich, wenn ich das richtig
antizipiert habe. Also mein Papa ist 2017 verstorben, meine Mutter ist schwer dement im Pflegeheim, deswegen nein.
Ah, okay, ja. Gut, dann lasse ich auch die Frage.
Oh, das ist völlig in Ordnung, das gehört zum Leben dazu.
Ja. Jetzt sind wir so irgendwo am Ende der bayerischen Grundschule. Dann kommt ja so die erste Weggabelung im Leben. Mache ich Gymnasium, mache ich Oberstufe, keine Ahnung, gehe ich zur Realschule, mache ich keine Ahnung, was auch immer. Wie ging es bei dir weiter und in welchem Jahr sind wir so ganz grob, nicht genau?
Warte mal, ich bin 1979, ganz klassisch, erste Klasse war damit, 85, Pi mal Daumen sind wir, also 89, wir sind noch nicht in den 90ern. Es gab gar keine Frage, ich habe eine mathematische und sprachliche Hochbegabung. Die Lehrkräfte hätten gerne gewollt, dass ich Klassen überspringe, meine Eltern und ich fanden das eine dämliche Idee. Gymnasium war vorgezeichnet.
Zwischenfrage, warst du eher faul als Kind oder so? Bist du so eine, bei der man morgens, also ich war so der Typ, ich habe dann morgens immer meine Anlaufstellen gehabt, wo ich wusste, bei den Mädels kann ich abschreiben. Die können A, haben sie es drauf und B, konnten die so gut schreiben, dass man so schön schreiben, dass man es gut lesen konnte. Oder bist du eher die Kategorie wie ich, der dann morgens so ein bisschen was absaugt von den anderen?
Also ich hatte großteils meiner Schulkarriere das nicht notwendig. Das ist gemein. Mir wurde immer unterstellt, ich bin Streber. Aber das war alles dermaßen trivial, dass ich habe sogar Verhandlungen mit meinen Lehrern geführt, dass sie mir den Mehrwert denn von Hausaufgaben bitte erklären sollen. Meine Note wäre doch schon gut und es würde nicht irgendwie mir jetzt weiterhelfen, eine bessere zu schreiben. Ich bin stinkend faul. Ich meine, ich habe danach Mathe studiert. Also wenn du ein Lexikon aufschlagen würdest und da nicht ein Bild bei Faulheit von einem Mathematiker oder einer Mathematikerin findet, der hat nicht ganz verstanden, wie wir ticken. Ich bin stinkend faul. Also ich finde es ein großes, hohes Gut, Sachen so zu optimieren, damit ich möglichst viel Faulheit gleich Freiheit habe.
Okay.
Obwohl ich mit halb ukrainisch eine extreme Disziplin habe. Aber die brauchte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Also ich habe quasi geerbt. Übrigens, kleiner Funfact, die Intelligenz wird immer von der Mutter vererbt. Just saying. Also habe ich die Intelligenz quasi von Mama geerbt und konnte da lange, lange, lange sehr entspannt mit umgehen.
Ich kommentiere das einfach mal gar nicht ans höfliche
Gastgeber. Ich habe ja diese Studie nicht erstellt, deswegen können wir das so stehen lassen. Nein, ich habe da schon Hausaufgaben waren für mich meistens nicht nachvollziehbar, die habe ich auch sehr optimiert. Also wenn man die abschreiben oder sogar kopieren konnte, fand ich einen coolen Move, vor allem gesagt, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Dafür habe ich auch meine Sachen, die ich hatte, immer geteilt, um Gottes Willen. Also wenn ich irgendwas hatte, und besonders Mathe oder sonst irgendwas, easy, bitte, könnt ihr alles haben.
Okay, die Barbara von heute, wenn die richtig faul ist, was macht die dann? Wie ist Barbara Lampel faul?
Also ich glaube, man muss faul bei mir so verstehen, ist, ich kann auch wirklich faul auf dem Sofa rumliegen und mal so ein Loch in die, quasi ein bisschen so in die Luft gucken und ein Loch da reinschauen. Das ist super. Ich finde stundenlanges Kaffee trinken, aber Faulheit heißt ja natürlich auch in meiner Welt einfach mal nicht arbeiten, sondern vielleicht das schlechte oder das gute Buch lesen. Also für solche Geschichten machen. Ich gehe für mein Leben gerne auf meine Yogamatte und hänge in der Sauna rum. Also das sind alles so Punkte, die ja irgendwie auch mit Faulheit teilweise assoziiert werden. Aber zum Beispiel für mich auf die Yogamatte ist halt kein Disziplinbudget, sondern Spaßfaktor und deswegen gehört es quasi in meine Faulheitskategorie. Und ich finde es halt sehr großartig, wenn ich Sachen so optimiert bekomme, dass ich möglichst viel Zeit für irgendwas habe.
Cool, ja. Ich hatte in der ersten Ausgabe Theresa Food, liebe Grüße an Sie, falls Sie es hört. Und sie hat damals einen sehr schönen Satz geprägt, der ist mir jetzt sofort wieder eingefallen, der passt zu dem, was du gesagt hast. Sie sagt, ich schenke mir oft, allein zu sein. Also das heißt ja, so Matte oder im Wohnzimmer liegen, Loch in die Luft gucken, nicht zwingend, dass man allein ist, aber oft wahrscheinlich, oder ein Buch lesen. Und ich finde das einen sehr starken Spruch, dass man auch einfach wirklich Me-Time hat im ureigensten
Sinne. Ja, ja. Ne?
Einfach mal nichts machen. Ja. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig heutzutage, wirklich mal ein Loch in die Luft zu gucken, finde ich auch sehr geil.
Ja, genau, halt einfach so dieses, du hast diesen Moment, wo du wirklich mal komplett wirklich nix tust. Das hast du super selten und die musst du eigentlich echt auch hart verteidigen, einfach um mal so, ich meine, selbst wenn du durch den Wald gehst und da nichts ist, dann gehst du ja immer noch, aber dieser komplette Punkt der Ruhe, du meditierst nicht, du machst nichts, sondern du sitzt da und guckst an der Wand. Das ist ein Luxus, den gönnen wir uns sehr selten. Die meisten sind übrigens super gestresst und sowas.
Deswegen das ist wahnsinnig schwer auszuhalten, ne? Okay, lass uns mal in deiner Vita ein Stückchen weitergehen. Wir sind Mitte der 80er, wenn ich das richtig verstanden habe. Du gehst ins Gymnasium. Wie war es
bei
den Anforderungen, Hausaufgaben und so? Alles immer noch Pillepalle und eher optimierungsbedürftiges Beiwerk? Oder?
Ja. Und mein Papa macht einen total schlauen Move. Er kennt seine Tochter gut. Sehr gut. Er geht mit ihr gemeinschaftlich in einen Lernen-zu-Lernen-Kurs, weil er wollte ja auch noch was lernen. Und ich mal belege also einen Kurs, wie man lernt, mein Einstieg in die Lerntheorie, um diese unnützen Dinge dann, die ich tun musste, noch weiter zu optimieren und versuchen nicht ständig viel Gewinn zu spielen. Nein, also meine Noten waren, wenn mir Spaß gemacht hat, immer schön. Wenn es mir keinen Spaß gemacht hat oder der Lehrer komisch war, waren sie auch dementsprechend desaströs.
Okay. Also du bist jetzt nicht mit 1,0er Schnitt durchs Gymnasium gewandert sozusagen?
Nee, nicht ganz. Ich habe schon ein anständiges Abi und ich bin einmal noch eine Runde auf die Realschule gegangen, denn mein Lateinlehrer fand mich so richtig, richtig Schrott. Kombiniert mit meinem Mathelehrer, der meinte, Mädchen haben nichts auf dem Gymnasium und erst recht nichts in Mathe zu suchen.
Okay, gut. Jetzt bist.
War schön, ihm dann nachher zu sagen, hier, ich habe dann Mathe studiert. Ne?
Hast du sie mir gesagt?
Ja.
Und?
Ich habe das meinem alten Lateinlehrer gesagt. Der wusste nicht so genau, wer ich bin und dann fiel es ihm doch ein und dann war es ihm ein bisschen peinlich.
Typische, aber ja. Typische männliche Abwehrreaktion. Ich kenne sie nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Aber lass uns ein bisschen springen, weil ich habe immer die Erfahrung, wenn wir durch das Leben gehen, das zieht sich dann doch so ein bisschen. Lass uns mal gucken. Also du hast aber das Gymnasium relativ straight dann irgendwann nach 13 Jahren.
Irgendwann haben wir da Drops dran gemacht, haben schick Abitur gemacht, mit den Abiturfächern Geschichte und Mathe im LK, Wirtschaft im Grundkurs schriftlich Nebenfach und mündlich Englisch. Aha.
Was hast du heute noch mit Geschichte zu tun? Auch noch, oder?
Das Lustigste ist, irgendwann kam so die Realisierung, mehr als mir eigentlich lieb ist. Ich war sehr, sehr unentschlossen, was ich studiere. Unter anderem vielleicht auch Geschichte. Dann habe ich rausgefunden, was man da so studiert und nachher macht und fand es irgendwie doof. Wenn man sich heute vorstellt, dass der dominante Teil meines Jobs auf historischen Daten basiert, um Daten zu modellieren, Erkenntnisse rauszuziehen, denke so, okay, gut, also das mit dem Geschichtsstudium habe ich dann doch konsequenterweise irgendwie durchgezogen, wenn auch data-driven.
Yeah.
Aber großteils meines Lebens arbeite ich mit historischen Daten. Also
passt deswegen, schon irgendwie ein bisschen in deine Berufsbeschreibung mit rein, ne? Also insofern.
Genau, es passt schon irgendwie, es lief dann doch irgendwie so in die Richtung. Es klingt total strategisch, war es nicht, aber es ist so passiert.
Aber vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um jetzt zu sagen, okay, Schulausbildung an der Stelle beendet. Wie ging es denn dann weiter? Ja. Denn ich glaube, wenn man dann so 16, 17, 18 ist, keine Ahnung, wie alt du da warst, oder 19, egal, in dieser Zeit, geht man, glaube ich, nicht raus und sagt, ich möchte gerne Datenanalystin, Mathematik-Spezialistin, keine Ahnung. Nein. Ja? Wie ist deine genaue Berufsbezeichnung, bitte, damit ich das nicht immer falsch mache?
Also meistens wird Verhaltensmathematikerin benutzt, einfach weil ich ja eben diese zwei Dinge sehr hart kombiniere. Dadurch, dass ich regelmäßig aber auch Interimsposten habe, dann ist es auch ganz gerne mal der Chief Data AI Officer oder sowas.
Okay, genau.
Also aber Verhaltensmathematikerin hat sich ganz gut etabliert, weil ich eben halt diese sehr schräge Brücke aus insbesondere Verarbeitung von menschlichen Daten regelmäßig schlage.
Mhm. Okay.
Nee, in dem Fall habe ich, wie bin ich da gelandet? Ich habe den wohl weltbesten Rat, den man so einem Menschenkind geben kann. Shoutout zu Frau Dietz Schäfer. Frau Dietz Schäfer, Marlies Dietz Schäfer, Geschichts-LK-Leitung meines Geschichts-LKs, die dann sagte, sie wissen nicht, was sie wollen, aber sie können entscheiden, was sie nicht wollen.
Okay.
Daraufhin haben wir uns alle Listen geschrieben oder zumindest einen Teil dieses Geschichts-LKs, hab brav runtergeschrieben, was wir alles nicht studieren wollen. Blieb nicht mehr so viel übrig. Den Rest haben wir uns angeguckt und sind alle irgendwie in sinnvollen Positionen gelandet.
Da war bei dir auf jeden Fall Mathematik noch auf dem Zettel, ganz sicher.
Genau. Ein Teil von uns hat übrigens, ein Teil dieses Geschichts-LK hat Geschichte studiert und in Teilen sogar Professorentitel zwischenzeitlich erreicht. Mein Gott, sind diese Menschen alle erfolgreich geworden.
Wow, cool. Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, also du hast dann sozusagen die Schule beendet und hast diesen Tipp bekommen und hast im Endeffekt dich dann schon fokussiert dahin, wo es jetzt, wo du heute auch bist. So ganz grob.
Genau, ohne dass ich natürlich damals wusste, dass es wirklich so ein Fokus ist, wie man da halt immer so ein bisschen dran landet, dann ist man irgendwie an der Uni zurückgelandet. Nicht an der ETH, weil der ETH wäre verpflichtend Physik und Informatik im Nebenfach gewesen. Deswegen dann Zürich, also die Uni, quasi andere Gebäude, weil da freie Nebenfachwahl. Freie Nebenfachwahl, Prä-Bologna-Reform hieß, kannst machen, was du willst. Aha. Das habe ich auch gemacht. Und damals war ja gerade so Ende der 90er, war ja so dieser Quantitative Finance Hype, Behavioral Finance, also die Werke von Kahneman und sowas wurden ja angefangen, quasi als Paper zu veröffentlichen und sonst irgendwas schnelles und langsames Denken. Und in diesem Zug habe ich halt studiert mit einem sehr glücklichen Händchen bei hervorragenden Professoren, was ich damals natürlich alles nicht wusste. Heute rückblickend mir denke, Mama Mia, haben die uns gut ausgebildet. Ich zitiere heute noch ab und zu Sachen aus einer Vorlesung. Das, glaube ich, können auch wenige Studenten sagen. Ich habe an der Stelle echt ein gutes Händchen. Da war das Glück mir immer hold. Meine Mama hat immer gesagt, du bist ein Sonntagskind. Das hat sich da wohl, Sonntagskinder haben besonders viel Glück, hat sich da wohl sehr bewahrheitet.
Wenn du aus deinen Professoren und Dozenten einen rauspicken müsstest oder eine, wo du sagst, das war so der Nordstern im Studium, das war so das Highlight, da habe ich die meisten Sachen mitgenommen. Gibt's da einen?
Es gibt zwei. Es gibt definitiv Professor Thorsten Jens, das ist der deutsche Godfather der Behavioral Finance, der hat die Vorlesung für uns geschrieben. Und regelmäßig so, es gibt wieder einen Satz von Hens. Also ist wirklich einer der renommiertesten in dem Bereich auch. Es war halt einfach großartig. Und dann definitiv, mit dem ich auch in letzter Zeit übrigens noch ein paar Mal hin und her geschrieben habe, Herr Jansen, ne? Wir haben noch ein Kaffee-Date offen, Professor Martin Jansen, der für uns Financial Institutions gehalten hat. Und das hat meine Karriere unter anderem wirklich mit am meisten geprägt. Diese Vorlesung war nicht nur großartig. Jemand, der so viel Renommee hat, hat diese Vorlesung eröffnet mit, nee, wir haben kein Skript, aber hier ist mal eine Literaturliste, denn Sie müssen von den Großen lernen und sich mit den Großen beschäftigen. Er hätte jegliche Berechtigung gehabt, ein Skript zu haben oder ein Buch veröffentlicht. Ich glaube, er hat auch Bücher veröffentlicht, aber das uns das als Zwangsliteratur zu geben, hat er nicht. Und das war diese Denkweise zu lernen, was insbesondere Finanzregulation, also Regulation, was das für ein Eingriff ist, was das für Auswirkungen hat, das auf einer abstrakten Ebene lernen zu können. Und das hat wirklich definitiv, das sind Sachen, die mich heute noch, vielleicht nicht täglich, aber mindestens einmal in der Woche echt mit beschäftigen. Regulationsthematiken, die eben Drifts in Produkten, in Märkten oder in sonst irgendwas machen. Und es hat natürlich auch geprägt, dass ich mich allen Ernstes über die vielen 20 Jahre jetzt wirklich häufig in Feldern bewege, wo sehr, sehr viel Regulation ist. Ja. Egal, ob das Finanzmarkt ist oder Gesundheitsdaten oder jetzt auch wieder hier mit dem EU-AI-Act, also KI-Verordnung oder sonst irgendwas. Also ich bin immer extrem regulationsnah in den letzten 20 Jahren gewesen. Und das ist eine andere Herausforderung, wenn man da Sachen macht. Und das hat definitiv, die zwei haben schon hart meine weitere Karriere mitgeprägt.
Also dann Shoutout an Herrn Jens und Herrn Jansen, wenn ich das richtig
sehe. Herr Jansen, genau. Herr Jens und Herr Jansen, sie haben mich ein bisschen durch mein Leben begleitet, genau.
Du hast dein Studium beendet, mit welchem Abschluss und wann? Also wann war es sozusagen zu Ende?
Ich habe erstmal gar nichts beendet, sondern das habe ich danach erst beendet, weil es aus gesundheitlichen Gründen konnte ich nicht mehr. Und deswegen ist eine gute Frage, wann ich das nachher noch irgendwann nachgeholt habe. Da habe ich schon gearbeitet.
Das ist nicht so richtig. Mir geht es eigentlich mehr drum, in welchem Jahr wir jetzt sind. So roundabout.
Wir sind quasi im richtigen Jobeinstieg, sind wir im Jahr 2004 ungefähr, ja.
Und da hast du was gemacht?
2004.
Wir machen das nicht. Die Frage stelle ich hinten an. Denn jetzt machen wir erstmal die Schnellfragerunde. Ich kenne dich ja ein bisschen.
Okay.
Ja, aber viele unserer Zuhörer vermutlich kenne ich gar nicht oder weniger. Außerdem kenne ich auch nicht viele der Dinge, die jetzt hier abgefragt werden. Deswegen bin ich schon ganz gespannt. Schnellfragerunde bedeutet, du solltest möglichst kurz antworten. Ich werde dann immer gefragt, ein Satz. Na, es muss nicht ein Satz sein, aber halt einfach ein bisschen mal mehr zu hinter die Story zu schauen. Wer ist denn eigentlich Barbara Lampel? Okay, ready?
ready.
Gut. Was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Der Meister Margarita, eins der großen klassischen Literatur, der russischen Literatur, ein Twist und einer faustischen Story. Der Teufel kommt nach Moskau, lesenswert ohne Ende, besonders in aktuell politischen Zeiten.
Der Teufel kommt nach Moskau. Cool.
Der Meister und Margarita.
Meister und Margarita, okay. Ja. Gibt's einen Ort, wo du sagst, der Ort inspiriert mich besonders? Also, das kann sein, ein Gebäude, ein Land, ein Ort, keine Ahnung, gehst du in den Wald oder Sauna oder sonst was. Gibt's irgendwas, wo du sagst, oh, die besten Inspirationen habe ich immer? Punkt, Punkt, Punkt.
Entweder am Meer. Definitiv am Meer, wenn du wirklich mit den Füßen im Sand sitzt und auf diese Weite Meerrauschen drauf guckst, da kommen schon gute Ideen. Meer ist immer eine gute Variante. Das darf dafür flexibel sein, egal ob Holland oder Kolumbien, da sind wir total flexibel.
Hauptsache Wasser und Sand. Und ein bisschen
Hauptsache Wasser und echtes Meer, kein See.
Und ein bisschen Wellengeräusche und sowas.
Genau.
Okay, hast du ein Lieblingsessen, liebe Barbara?
Ich habe kein Lieblingsessen. Ich koche für mein Leben gern und gehe immer durch Phasen durch, was gerade mein aktuelles Lieblingsessen ist. Ich kann spoilern nach diesem Podcast. Gerade kocht mein Chili im Backofen. Das gibt's danach.
Chili, alles klar. Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, es gab ein paar gute Ratschläge, besonders auch von deiner Mama und so weiter oder auch im Studium. Gibt es denn so den einen Ratschlag, wo du sagst, okay, den müsste ich eigentlich oder würde ich gerne an alle Menschen weitergeben? Das ist so ziemlich das Beste, was ich auf meinem Leben mitgenommen habe?
Nie anhalten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nie anhalten und dabei sich selbst immer challengen. Wir glauben den ganzen lieben Tag einen Bullshit über uns selbst und erzählen uns eine Story vom Pferd den ganzen Tag. Das ist, glaube ich, so das, was ich immer allen Leuten mitgeben würde. Nie anhalten. Es geht immer weiter.
Nie anhalten. Cool. Welche App benutzt du am häufigsten?
Oh, gute Frage. Wahrscheinlich. Welche App benutze ich denn am häufigsten? E-Mail? WhatsApp? LinkedIn? Ich habe keine Ahnung.
Mit WhatsApp liegst du auf der sicheren Seite von ungefähr 80% meiner Gäste.
Okay. Also ich würde sagen, irgendwas, was zur Kommunikation dient, wird irgendwie meine meistgenutzte meine App sein.
Aber wie wir zwei ja auch gerade wieder erfahren haben im Vorfeld des Podcasts, glaube ich, nimmt langsam der LinkedIn-Manager auch ein bisschen den Raum ein, ne? Messenger meine ich, nicht Manager, sondern Messenger.
Ja, besonders wenn du halt am Rechner sitzt, ist viel bei mir auch definitiv LinkedIn. Noch dazu, Achtung, Spoiler, WhatsApp ist bei mir eigentlich nur privat, nichts geschäftlich.
Okay, deswegen habe ich auch deine WhatsApp-Nummer nicht. So, wäre das auch mal klar.
Gar nicht böse gemeint, also deswegen, aber es ist wirklich immer so, WhatsApp ist meistens eben super quick und dann eigentlich dominant nur noch privat, weil sonst kriegst du nicht mehr nachverfolgt. Also ich krieg sonst immer völlig den Überlauf, wo ist jetzt was, wie, wann.
Ist aber bei mir ähnlich, bis auf ein paar Gruppen, wo man vielleicht Kundenorga macht oder so mit Kollegen. Ansonsten ist es
Ausnahmen bestätigen die Regel, genau. Aber und Kollegen, Mitarbeiter ist auch noch ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, jetzt so extern gehe ich unter.
Vor der nächsten Frage habe ich eine bittere Nachricht für dich und ich hoffe, die ist richtig. Ich glaube, Yoga ist noch nicht olympisch. Aber ich stelle dir die Frage trotzdem. Bei Olympia würdest du am ehesten zu sehen sein in der Sportart?
Ich habe mal leistungsmäßig geturnt.
Oh, Turnen.
Also Kunstturnen. Mhm. Aber ich bin viel zu groß dafür geworden. Aber wäre ich nicht so groß geworden, dann wäre es Kunstturnen gewesen.
Mhm. Also ja doch auch wieder was mit Disziplin und so, ne? Hatten wir am Anfang. Hast du eigentlich das Akkordeonspielen eigentlich zu Ende gemacht?
Ich habe bis zu einem bestimmten Punkt, dann hat mein Musiklehrer gewechselt.
Aha.
Und den fand ich doof. Und dann bin ich ins Auto zu meiner Mama eingestiegen und habe gesagt, ich habe jetzt gekündigt, ich gehe da jetzt nicht mehr hin.
Okay.
Fand meine Mama sehr lustig. Und hat sich nachher auch herausgestellt, war so eine meine Intuition, was manche Menschen angeht, war sehr sinnvoll, denn es war so nur so ein Gut-Feeling, warum ich diesen Typen komisch finde.
Okay.
Lass mich so sagen, es hat sich herausgestellt, das war eine sehr weise Entscheidung meines sehr.
Ich hab Bilder im Kopf.
Dass der Typ nicht geht.
Okay. Was machst du aber als erstes? Also ich würde dich jetzt so einschätzen, du bist so ein, also auch getreu deinem Motto, nie anhalten. Ja? Ich würde sagen, du bist morgens so ein Typ, klingelt der Wecker vielleicht sogar schon 5 Minuten vorher und stehst du draußen und berechnest das erste Mal das Zeitkontinuum oder wie das heißt, Raumzeitkontinuum oder irgend sowas. Ja. verschiebst das persönlich von
und so
links nach rechts.
So eine Quantum-Vertangelung, ja, ja, klar, logisch.
Ja. Klar. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Bist du eher so ein 100%-Typ oder brauchst du 2 Stunden, bevor man dich ansprechen kann?
Nee, also ich stehe selten mit Wecker auf, meistens bin ich einfach wach. Wecker ist bei mir eher so ein sehr früher Flug, sehr früher Zug, irgendwie sowas, so Absicherung, bin trotzdem vom Wecker wach. Und dann stehe ich auf und dann gibt's erstmal Kaffee. Und zugegebenermaßen, während ich da, also ich bin ansprechbar und eigentlich auch voll produktiv, ich habe nur keinen Bock, weil ich diese am Anfang diesen Tag quasi so mit in meiner Gedankenwelt gerne anfange. Also während ich da mit meiner Kaffeetasse dann so ein bisschen sitze und dann so ein bisschen irgendwie meinen eigenen Scheiß im Kopf zu sortiere und so ein bisschen zurück zu, so ein bisschen an die Wand starre. Also nee, ich kann sehr auf Abruf, deswegen sind auch frühe Sachen, also wenn es mal hart auf hart kommt, kann ich einen Kundentermin, sei es auch um 5.30 Uhr, gebügelt und geduscht und gestriegelt und ohne große Vorlaufzeit machen. Ist das jetzt mein Wunschkonzert? Ja, um Gottes Willen nicht. Also ich finde es sehr entspannt, morgens entspannt in den Tag zu starten, wann auch immer diese Uhrzeit ist. Das ist mir eher wichtig. Aber wie gesagt, theoretisch kann man mich ansprechen, ja.
Okay.
Ist machbar.
Wie ist das bei dir so mit dem Einschlafen? Das ist jetzt eine Zwischenfrage. Weil, wie gesagt, ich kenne dich ja so ein bisschen und die Leute hören dich ja, ja auch und so. Du bist für mich so ein Tausendsasser, ja. Du kannst alles unfassbar gut. Und was du machst, machst du so professionell, auch so als Speakerin. Ich habe dich ja, wie gesagt, erlebt. Ist das bei dir nicht so? Also mir geht's manchmal so, ich möchte mich aber um Gottes Willen damit nicht mit dir vergleichen, Gott bewahre, ja, da sind Welten dazwischen, aber mir geht's manchmal so, mein Körper sagt, und ich bin ja jetzt auch schon alt und Mann, ne, kommt ja alles erschwerend hinzu, aber mein Körper sagt dann irgendwann, boah, ey, wir müssen jetzt ins Bett, aber mein Kopf sagt, nee, ich habe noch 22 Pläne, die noch durchgedacht werden müssen. Ist das bei dir auch so oder bist du tatsächlich so jemand, der relativ schnell und gut und kontinuierlich auch zur gleichen Zeit schläft? Oder wie verhält sich das bei dir?
Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich entscheide, ich gehe ins Bett, gehe ich ins Bett und dann schlafe ich auch durch. Ich bin gesegnet mit einem sehr gesunden Schlaf.
Okay.
Man kann mich auch wegtragen, könnte man behaupten. Oder wurde angeblich zu Schulzeiten bestimmt auch gemacht. nee, ich habe schon... Ja, hier. Also ich schlafe sehr tief und fest. Ja, manchmal habe ich solche Phasen schon auch, wobei das für mich immer ein kritisches Zeichen ist. Also wenn ich in so Hochdrehphasen reinkomme, dass ich das Gefühl habe, obwohl mein Körper schon schreit, mache ich noch was obendrauf. Das habe ich früher alles schon auch geliefert. Ich habe aber eine ziemlich drastische Gesundheits- oder Krankheitsgeschichte hinter mir. Ich musste schon operiert werden am Rücken, weil ich ein gelähmtes rechtes Bein hatte. So viel zu der Gesundheitsstory von vorhin. Das hat alles so seine Gründe bei mir. Das ist nicht so, dass mein Leben heute auch aus sehr viel Fuck-ups und Scheiße, die ich davor erlebt habe, heute natürlich sehr optimierter ist, weil, also ich habe so eine Tendenz von, auch den Fehler können wir auch mal machen, Mama Fettnäpfchen tief tauchen, machen wir mal mit. Das führt manchmal dazu, dass Leute denken, ich wäre irgendwie intelligenter. Nee, Kinder, ich bin ich nicht. Vielleicht habe ich es nur vorher falsch gemacht. Und ich versuche die Lernkurve früh einsetzen zu lassen, nicht den gleichen Fehler 6-mal zu machen, sondern vielleicht nur 1 oder 2-mal. Das ist eher so. Und deswegen Bett total unterschiedlich. Ganz ehrlich, wenn ich meinen optimalen Tagesverlauf habe, wo der Abend dann auch mit Sport endet oder Sauna oder sonst irgendwas, dann läuft das zwangsmäßig auf eine einigermaßen gleichmäßige Bett- und Aufstehzeit an. Mein Hauptteil meines Lebens ist ja nun mal Arbeiten. Ich arbeite ja nun mal für mein Leben gerne. Und dann ist es dadurch geprägt, aber ich bin ja auch ordentlich an der Feiermaus unterwegs und dann wird's halt mal später. Ich bin da Gott sei Dank relativ flexibel, aber wie gesagt, es gibt so bestimmte Warnfaktoren, die ich über die Jahre gelernt habe und würde ich eben so K.O., Kopf dreht hoch, dann versuche ich gegenzuarbeiten, damit ich bewusst einschlafen kann, weil ich weiß, das kannst du eine Zeit lang machen, auch ich bin keine Mitte 20 mehr, danach ruinierst du dich selber, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen.
Okay, das ist ja auch ein guter Ratschlag.
Ja.
Angenommen, du hättest die Chance, jedwede historische Persönlichkeit, die dir in den Sinn kommt oder die du magst, zu treffen, egal ob sie noch lebt oder vor 500 Jahren gestorben ist. Gibt's jemand, wo du sagst, boah, mal einen Tag mit, das wär's?
Gute Frage. Also klar, es gibt, glaube ich, so ein paar Frauen in der Geschichte, um so die bekanntesten zu nennen, wäre sicherlich Katharina die Große. Das ist schon eine faszinierende Persönlichkeit. Aber ich glaube, was mich viel mehr interessieren würde, wäre so jemand Unbekanntes. Also wenn ich mir vorstelle, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Lebensgeschichte meiner Oma mütterlicherseits, aber auch andererseits, also beide meine Omas, deren Geschichten, wobei väterlicherseits fast mehr noch krasser, die von meinem Opa. Die habe ich beide nicht kennengelernt, ich habe nur meine Oma mütterlicherseits kennengelernt. Das sind eher so die Geschichten, die ich ehrlicherweise faszinierend finde, weil die einfach eine andere Realität haben. Ja, Katharina die Große, wenn es jetzt sowas ganz Bekanntes sein muss, aber ansonsten würde ich, glaube ich, lieber meine Ur-Ur-Urgroßmutter kennenlernen, wie die so geschafft hat, dass ich ja hier irgendwie bin, was jetzt auch irgendwie nicht ganz so trivial eigentlich ist, ne? Das sind häufig auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so cool das ist, ich meine, bin in einer großartigen Lage, teilweise wirklich großartige Gespräche mit ganz, ganz tollen Menschen, auch erfolgreiche führen zu dürfen. Manchmal darf ich die sogar zum Bekanntenkreis zählen oder sogar zum Freundeskreis. Und manchmal ist es halt einfach, wenn du mit dem, keine Ahnung, dem Göbis in der Kneipe oder dem Nachbar ums Eck schnackst, das ist eigentlich, oder beim Hausmeister oder was auch immer, teilweise irgendwie so viel cooler ist, weil deren Lebensrealität irgendwie manchmal echt realer ist als gefühlt meine eigene, wo ich mir denke, so manchmal schwebe ich ja auch rum wie so ein Kopf ohne Körper oder so ein Elfenbeinturm. Und deswegen finde ich solche Gespräche, also ich glaube, ich würde mir eher was nicht historisch Bekanntes raussuchen, weil ich das viel faszinierender finde.
Wenn ich das kurz zusammenfasse, was du bisher so gesagt hast, und in meinem Kopf entsteht da gerade ein Bild, stelle ich noch eine Zwischenfrage vor der letzten Schnellfrage. Empfindest du dich als dein Leben als privilegiert jetzt gerade im Moment?
Völlig. Völlig.
Ja. Warum?
Ich bin völlig privilegiert. Egal, ob ich weiß bin, egal, ob ich bis zu einem bestimmten Punkt pretty privilege habe, also ich mache es jetzt nicht so wirklich schlecht aus. Ich habe auch wieder so viel Gewicht runter. Ich hatte wegen gesundheitlichen Sachen sehr viel mehr drauf. Also ich weiß es auch, was es heißt, quasi sehr schlank zu sein. Ich bin gut akademisch ausgebildet. Ich kann, im Gegensatz zu vielen Autisten, habe ich ein, wie du es vorher so gesagt hast, ich bin sehr eloquent. Ich führe eins der Privileg, also ich habe alle Privilegienpunkte, die man so quasi fast haben kann, außer halt die, die man so auf den ersten Blick nicht, also einen Privilegienpunkt, den man offensichtlich nicht sieht, ich bin nicht männlich, aber alle anderen Privilegienpunkte, die man mir ja abziehen müsste, also Arbeiterkind, autistisch, sonst irgendwas, siehst du ja nicht, das heißt, ich bin extremst privilegiert. Und versuche das auch so zu leben, wie es mir vorgelebt worden ist. Privileg hat man, um es für andere zu nutzen, nicht für den eigenen Benefit. Ich bin extrem privilegiert, ja.
Mhm, cool. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Ich schenke mir ganz gerne regelmäßig was. Was habe ich mir geschenkt? Ich habe Schuhe gejagt und habe nie die richtigen Schuhe. Die habe ich, hatte ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wie ich unbedingt haben wollte. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden und habe sie käuflich erworben.
Okay, Schuhe.
Einfach Stiefel.
Das ist jetzt überraschend gewöhnlich sozusagen, ne? Aber Schuhe sind auch cool. Okay, vielen Dank erstmal für diese Einblicke per Schnellfragen. Fand ich richtig spannende Sachen dabei. Ich höre so ein bisschen auch eine Affinität zu Russland raus, generell so aus deinen Antworten. Das scheint ein cooles Land zu sein. Aus deiner Perspektive finde ich übrigens auch. Unabhängig von allen aktuellen Unbilden, die die Geschichte so hat. Ja, jetzt sind wir in deiner Vita ungefähr nach meinem Protokoll im Jahr 2004. Jetzt würde ich gerne so staccato-mäßig mal 2004 bis 2014 von dir hören, was da passiert ist. Denn dann war ja dein Studium erstmal unterbrochen oder beendet, whatever. Also 2004 in etwa bist du dann ins Berufsleben eingestiegen und 2014 hast du ja ein Perfect Business gegründet.
Davor gab es schon ein paar mehr Gründungen.
Und warum hast du das gemacht?
Okay, wir sind so, wie gesagt, Mitte der Nullerjahre. Ich fange bei einem Multifamily Office an, in Zürich. Aus diesem Multifamily Office gründe ich eine eigene Firma. Wir sind, glaube ich, irgendwo so 2007. Einen Schweizer Vermögensverwalter direkt reguliert, der sich auf dann externes Treasury spezialisiert hat. Daraus hüpfe ich dann nochmal retour zu meiner alten Firma während der Finanzmarktkrise, um die zu unterstützen, weil ich kein Problem mit unseren Kundenportfolios hatte. Daraufhin hüpfe ich wieder zurück in meine eigene Firma, worauf immer mehr Anfragen von anderen Kollegen kommen, weil wir eigenartigerweise zu viele Kunden akquiriert haben und der Rest nicht wusste, wo das hergekommen ist. Wieso ich immer mehr quasi anstatt operativ Asset Management und Co., also Vermögensverwaltung und Co. weniger gemacht habe und immer mehr mich auf das, was man neudeutsch so Marketing, Sales, Revenue, Operations datengetrieben geschmissen habe und im Prinzip hauptsächlich für die Finanzmarkt, regulierte Banken, Versicherungen, Hedgefonds und Co.
Lass mich da mal rein hüpfen, Barbara, denn für dich ist das natürlich Daily Business. Aber ich glaube, ganz
viele... Du wolltest Staccato haben.
Ich wollte Staccato haben, aber ich möchte trotzdem gerne, dass die Leute draußen so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was du genau machst. Also du sagst, du machst nicht mehr so Asset Management, sondern mehr in dieser Zeit, sondern mehr in Richtung Marketing, Kommunikation aufgrund von Daten. Ist das korrekt? Erklär das mal jemandem, der ungefähr so aussieht wie ich, dass der das auch versteht.
Was jetzt? Das Asset Management oder den anderen Teil?
Was du zu der Zeit gemacht hast, und ich habe ja auch verstanden, es gab Punkte, wo du besonders warst, deswegen kamen mehr Kunden zu euch, so habe ich es verstanden zumindest, oder du warst da erfolgreich. Sozusagen hast du erfolgreich verkauft durch das, was du gemacht hast, ohne dass du eigentlich wirklich verkauft hast. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Das ist richtig. Ja. Also ich komme, wie gesagt, aus einer Welt, wo man mit mathematischen Modellierungen oder sehr viel Mathe quasi unter anderem Portfolios zusammenbaut, unter anderem, weil ich auch Psychologie studiert habe, eben unter diesem Behavioral Economics, Behavioral Finance Aspekt. So. Weil ich das alles als Hintergrund habe, ich komme aus so einer Familie, der letzte Job von meinem Papa war quasi Geschäftsführung, Vertriebsleitung. Das heißt, ich komme aus einer sehr harten Sales. Ich habe angefangen mit 13 zu arbeiten und war auch viel und lange. Also meine Arbeitskarriere fängt eigentlich mit 13 an, wenn wir jetzt ganz pedantisch sind. Und habe auch viel quasi verkauft in meinem Leben, seitdem ich 13 bin. Erstmal ganz viel Nachhilfe und dann danach Klamotten und was nicht alles dabei drauf auf den Bäumen war und Gastro und was weiß ich nicht alles. Dieser Strang quasi kommt dann jetzt hier so irgendwann so 2007, 2008 alles zusammen, dass nach der Finanzmarktkrise der ganze Finanzmarkt extreme Probleme hatte, Kunden zu akquirieren. Nur wir irgendwie als einer der wenigen nicht und die anderen Kollegen dann irgendwann so, ey, also sorry Lampel, wie machst denn du das? Dann habe ich das denen immer erklärt und dann musste ich zum Helfen kommen. Und das war dann eben diese Welt, die aus mehreren Bestandteilen da ist. Also das waren dann quasi die Kollegen, die auch sehr, sehr komplexe, meistens damit mathematisch komplexe Finanzprodukte hatten, aber auch deren komplette Prozesse sehr anders zu denken, so wie ich gedacht habe, man macht das, weil das ist ja immer so, wenn man nicht weiß, wie es die anderen machen, dann denkt man, ja, man macht das ja so wie alle anderen und dann saß man da immer so, das ist sehr anders, wie du das tust. Und das habe ich dann eben quasi angefangen, überall zu implementieren. Und das ist halt im Prinzip, bin ich raus aus diesen ganzen Trading-Sachen, weil Daten von Aktien und Optionen verhalten sich wie Daten, die von Sensoren existieren, also die Daten, die ihr so im Auto habt, versus die Daten, die wir im Marketing und Sales und in all diesen Bereichen in der Kommunikation benutzen. Immer wenn wir dort auf Daten stoßen, dann sind die natürlich von Menschen erzeugt. Das war damals noch nicht irgendwie klar, dass man das auch anders behandeln muss. Ich fand das total spannend. Also das wusste man schon irgendwie, aber es war halt lange nicht so verankert, was das eigentlich in der Umsetzung bedeutet. Und das hat, wie man das halt so mit Mitte, Ende 20 macht, man sucht die nächste Herausforderung und die lag definitiv eher da drin. Und so ist es dann alles irgendwie passiert. Und wie gesagt, erstmal selber gegründet haben, müsste ich so, glaube ich, wahrscheinlich, es war wahrscheinlich so 2007 oder sowas.
Okay, das war aber nicht Empathic Business, das war was anderes.
Nein. Das war der Vermögensverwalter Fintank, das war der Vorläufer davon, ja.
Was ist denn der andere Ansatz? Kannst du das so in drei Sätzen beschreiben? Also wenn die anderen gesagt haben, Barbara, du gehst da aber ganz, ganz anders ran als wir und das dazu geführt hat, dass dein Arbeitgeber mehr Kunden hatte oder du erfolgreich warst, ist das eben schon diese Empathie? Ich würde jetzt mal im Perfect Business so ein bisschen dahin gleich hinterfragen. Was ist dein anderer Ansatz?
Also der erste andere Ansatz war, dass ich einen eigenen Sales-Prozess entwickelt habe, der basierend auf Daten-menschlichem Verhalten ist. Also nichts mit Verkaufspsychologie, ein bisschen Voodoo, sondern quasi aus dieser Vorausbildung, die ich hatte, über Gruppenverhalten, my behavioral ist Verhalten, habe ich quasi einen eigenen Sales-Ansatz gebaut, basierend auch auf den Daten, die mir damals aus verschiedensten Projekten auch vorlagen, die dann eben schon mal einen ganz anderen Sales-Prozess gebaut haben. Der ist im Prinzip sehr ähnlich wie die anderen, aber die Reihenfolge ist anders. Diese geänderte Reihenfolge, wie die gute Mathematikerin, die Reihenfolge ist entscheidend und das merkt man dann. Das ist ein Teil davon. Das andere, der zweite große Unterschied ist, dass es damals sehr, sehr unüblich war, wirklich überall auch mit Daten zu arbeiten, die zu analysieren. Und das war quasi der zweite große Ansatz gewesen, der damals einfach nicht standardmäßig da war, obwohl es die Methodiken, ich meine, mehr so Stichwort AI, ist 80 Jahre alt, also großteils das, was wir heute tun, haben wir ja vor vielen, vielen Jahrzehnten schon entwickelt. Und das sind diese zwei Kombinationen. A, dieses durch die Daten Sachen, die ich gar nicht wusste, die ich so hart in Frage gestellt habe, halt einfach neu zu entwickeln. Mir hat's ja keiner besser gesagt, wie es geht. Also stimmt gar nicht. Ich wusste schon teilweise, dass es Schmarrn ist, weil ich das einfach nicht zum Einsatz gebracht habe, wie der Rest das so tut. Und dann eben halt das immer wieder Daten zu validieren. Und das war halt damals einfach schon sehr anders. Und das ist teilweise auch heute sogar immer noch.
Okay. Zwei Fragen hab ich eben mir aufgeschrieben. Das eine war zu dem Zeitpunkt deine Eltern, also dein Vater noch gelebt und deine Mutter war noch...
Ja, mein Papa ist erst 2017 gestorben.
Meine Eltern leben noch. Genau, sorry, das hatte ich nicht notiert. Wohin? Hast du ihm das erklärt, was du da machst? Was hat er dazu gesagt?
Oder fand er super, der hat das noch alles verstanden.
Ehrlich?
Also mein Papa klar. Mein Papa musste zu Grundschulzeiten mit mir, wir hatten Religionsunterricht und dann kam die Sintflut und dann bin ich nach Hause gekommen und dann so, Papa, wir müssen das durchrechnen. Das ist dritte Klasse. Wir müssen das durchrechnen. Ich glaube nicht, dass die Sintflut so funktioniert hat und dass die so abgesoffen sind. Dann musste Papa mit mir da ran und dann mussten wir Sintflut rechnen. Mein Papa hat sein Leben lang, der ist zwar gelernter Feinmechaniker gewesen, aber hat sein Leben lang in der Luft und in der Luftfahrt militärisch und nicht militärisch gearbeitet. Wir waren ein harter Techie-Haushalt. Meine Mama war, was man heute quasi Vorstandsassistent oder stellvertretende Vorstandsassistent von einem sehr großen deutschen Mittelständler mit über 500 Mitarbeitern. Ich sag nur, wir waren kein akademischer Haushalt. Daher kommt auch immer meine Leite nicht am akademischen Titel, den Intelligenzquotienten deines Gegenübers ab. Wir waren ein hochanalytischer, technisch hochbegabter Haushalt und wir hatten immer the newest crazy shit und Technik. Jede Computergeneration hat dieser Haushalt als erstes mitgemacht.
Okay. Und die zweite Frage, die ich dazu...
Meine Mama war raus, mein Papa war voll dabei und mittendrin stand nur dabei.
Okay. Ja, super. Und die zweite Frage, die ich da habe, vielleicht ist die ein bisschen zu früh, aber können wir gerne auch nach hinten schieben, falls es noch nicht passt. Also für mich gehörst du so in dieser Physikerinnen-Mathematikerin-Bubble. Du gehörst für mich mittlerweile auch in die hervorragende Speaker-Bubble. Du bist auch so ein Marketing-Nerd so ein bisschen, aber du bist auch, und jetzt kommt die Bubble, über die ich gerne, oder wo ich meine Frage zu stellen möchte, auch eine Sales. Du hast ja gerade auch gesagt, du berechnest Sales-Methoden so wie andere die Sinnflut berechnen oder sowas, ja? Also keine Ahnung. Und ich weiß ja auch, dass du viel mit Katharina Stapel zusammen gemacht hast oder noch machst. Da bin ich aktuell ehrlicherweise nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Grüße gehen raus an Katharina. Sie ist ja eine Frau, die sehr im Sales unterwegs ist, sehr mit Sales-Methoden und auch eine unfassbar gute Speakerin ist und tolle Dinge erklären kann. Kam das dann irgendwie so sozusagen... Also du hast ja eben hergeleitet, dass deine Methode ranzugehen anders war, aber dadurch relativ gut abverkauft wurde, so nenne ich das jetzt mal. Kam das dann schon, dass du gesagt hast, Sales, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig stelle, du kommst eher aus der Richtung, dass du sagst, ich musste das ja für meine Kunden machen, Sales Funnel oder Sales Themen berechnen, oder sagst du, nee, ich habe gemerkt, mein Ding funktioniert gut, ich habe das verkauft. Wie kommst du zu Katharina Stapel? Oh mein Gott.
Okay, Katharina Stapel kommt viel, viel später.
Okay.
Um das Chaos aufzuklären.
Ich dachte es mir, ja.
Ja, um das Chaos aufzuklären. Ich komme aus dem Sales und bin versehentlich im Marketing gelandet, weil ich so eine verfickt große Klappe habe.
Mhm.
Ich habe mir innerhalb der Finance, gibt so ganz bestimmte Schlagworte. Das ist unter anderem so, jemand kann Wale fischen, also so die ganz großen Ticket, Rainmaker, sonst irgendwas. Das kann ich. Ich bin Sales trainiert durch und durch. Ich liebe Sales. Ich kann es verdammt gut. Ich finde es auch einfach großartig. Ich verkaufe auch nie irgendwas. Aber wenn ich eins kann, dann ist es Shopping-Erlebnis. Insbesondere bei B2B-Kunden in high-komplexen Feldern erzeugen. Das konnte ich immer. Und irgendwann dachte ich mir, naja, Erfolg muss ja reproduzierbar sein. Was machen wir denn hier eigentlich? Was machen die anderen? So fing die ganze Sales-Story an.
Mhm.
Wie landet Mutti im Marketing mit irgendeiner verdammt großen Klappe? Geht sie zu ihrem Chef und motzt, wie das jeder Sales tut. Marketing liefert keine anständigen Leads. Und was sagt mein Chef?
Ja, mach doch besser.
Ja, was jetzt? Ja, weiß ich nicht, das kann doch nicht so komplex sein. Ja, dann fix es doch. So fing dann irgendwann so, na toll, jetzt hänge ich im Marketing auch noch rum. Und im Prinzip entwickelte sich das so weiter.
Mhm.
Und wo treffen jetzt später, ganz, ganz viel später, Katharina und ich zusammen? Insbesondere, weil wir halt beide aus diesen verhaltenspsychologischen, aus unterschiedlichen Strängen kommen und auch aus unterschiedlichen Blicks, denn ihr Blick ist sehr hart E-Commerce getrieben und sehr viel B2C und ich bin dominant eigentlich klassischerweise B2B und highly complex und halt auch zum Beispiel solche Sachen, vielleicht klassisches Key-Accounting, also wo der Auftrag nicht nicht mal 50, sondern vielleicht sogar mal 50 Millionen groß ist. Das heißt, mein Blick ist nochmal ein anderer auf diese sehr andere Welt, wo halt eben durch Einkaufsgremien durchgegangen werden muss, sonst irgendwas. Also wo ich nicht eine Webseite oder eine komplette digitale Welt durchoptimieren kann, sondern wirklich, wo ich quasi den Rest auch noch wirklich sauber mithebeln muss und noch bessere Daten zum Beispiel brauche oder noch bessere Vorabinformationen, um eben zum Beispiel solche ganz großen Geschichten zu hebeln. Und so kommen wir quasi, kamen wir zusammen. Momentan haben wir ein bisschen weniger zusammen, aber das wird sich bestimmt, das ist ja immer so wellenmäßig. Ich bin momentan ja sehr, 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 sehr eingebunden auf der vollen meiner ursprünglichen Kompetenz, also alles rund um AI-Geschichten, Gen-AI-Geschichten. Das ist einfach gerade ein bisschen der Zeit geschuldet, was momentan da der Rest der Welt gerade so von mir will.
Okay, da hast du mir jetzt super den roten Teppich ausgerollt, weil ich würde jetzt tatsächlich nochmal auf das Thema Staccato zurückkommen, weil ich ja selber nochmal hinterfragt habe. Deswegen ganz klar geht der Punkt an dich. Aber Empathic Business, warum?
Ja.
Und was ist für dich empathisches Business? Also deine Firma sozusagen.
Also Empathic Business ist 2014 gegründet worden. Aus übrigens, weil ich die vorherige Firma einigermaßen elegant, unelegant, wie es im Wirtschafts-, also 2014 sind uns eigentlich in 2013, sind uns mehrere große Kundenforderungen ausgefallen mit der Vorgängerfirma. Also mussten wir einen vorsätzlichen Insolvenzantrag stellen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht mir jetzt mit diesen ganz, ganz riesengroßen Kunden und diesem extremen Finanzmarkt-Fokus, ich muss mal durchschnaufen. So, das heißt, ich habe die eine Firma quasi zugesperrt und keine drei Tage später die neue Firma gegründet, die ihr als Empathic Business Gründer kennt. Der Name kam erst so im Juni 2014. Erstmal haben wir es nur einfach Barbara Lampel genannt. Deswegen heißt die Website auch übrigens barbara-lampel.de und nicht Empathic Business, weil die Domain musste schnell reserviert werden. Wie du sagst, mach mal so, ist quick and dirty muss die weltweit, die Show muss weitergehen. Wie ist der Name Empathic Business entstanden? Eigentlich aus mehreren Ebenen. Erstens als Wortwitz, weil Autisten immer unterstellt wird, sie hätten keine Empathie, davor haben wir zu viel. Also das ist so der erste kleine Insider-Gag, deswegen der Autist nennt seine Firma Empathic Business und der Rest denkt, aber die haben doch gar keine. Das ist natürlich falsch, aber das ist der Grund dahinter. Das zweite, weil mein Kunstgriff eben ist, mit kognitiver Empathie zu arbeiten anstatt emotionaler Empathie. Und die kognitive Empathie ist etwas, was damals schon klar war, was wir modelliert bekommen und was ihr heute in den Large Language Anwendungen quasi kennt. Wenn dieses Modell oder dieser Chatbot mit euch redet und das so schrecklich empathisch klingt, dann hat der Empathie, aber nur kognitive Empathie, weil es die Grundlage quasi, er kann das kognitiv verstehen. Das war damals schon absehbar. Weil der Alexander Paper 2012 rausgekommen ist. Es war schon klar, in welche Richtung wir gehen. Und es war klar, diese großen Deep Learning-Anwendungen gehen in eine kognitive Empathie. Das war der nächste. Und weil mir das Thema so wichtig ist, ich sage mal allen an diesen sehr, sehr komplexen, großen Projekten, egal ob das vertriebsstrategische RevOps oder Full Data ist, ich bin in den letzten 20 Jahren noch nie an den Daten und noch nie an der Mathematik gescheitert, aber immer am Menschen. Und wenn du die Menschen nicht abholen kannst mit diesen riesen Change-Prozessen, die ich teilweise ja mit anstoße oder umsetzen muss oder sonst irgendwas, dann ist Empathie notwendig. Ich kann verstehen, warum Leute sich nicht ändern wollen. Das führt dann alles zu dieser Kombination, warum ich eben gedacht habe, dass Empathic Business so der beste Name ist.
Mit Blick auf die Entwicklung heute ja schon fast visionär sozusagen.
Ey, total. Also ich habe ja auch eine Glaskugel auf dem Schreibtisch stehen. Was glaubst du?
Ja. Wie siehst du denn die Entwicklung von Empathie und Technologie oder in der Technologie, speziell jetzt im Bezug auf KI? Wird es da irgendwie Fortschritte geben? Denn ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive des Anwenders, ich finde es total cool, ja, und jetzt ist das natürlich sozusagen wirklich nur das kleinste Beispiel für das, was du gerade im Großen ausgeführt hast, aber dass jetzt zum Beispiel ChatGPT mir teilweise mit Emojis antwortet und mir so ein bisschen suggeriert, da wäre eine Empathie da, ja. Ich weiß natürlich, realisiere ich, dass das natürlich nicht so ist, aber trotzdem kommst du so ein bisschen in den Dialog. Der Empathie vorgaukelt, so will ich es mal nennen.
Der gaukelt keine Empathie vor, falsch. Der gaukelt keine Empathie vor.
Gut.
Also er gaukelt von mir aus gerne andere Dinge vor, aber Empathie hat's wirklich. Nur nicht das, was die meisten unter Empathie verstehen, weil es keine emotionale Empathie hat und keine eigenen Emotionen hat. Aber nochmal, Empathie ist bei der Grunddefinition kognitive Empathie. Und das hat dieses Ding. Das hat kognitive Empathie entwickelt. Ansonsten könnte es dir keinen Emoji schicken oder kein sagen, boah, geht's dir gut oder mach mal das. Ich sage mal, nutz mal PAI, also PI.AI, was ist ein Large Language Modell, was an psychologischen Punkten und empathisch hochtrainiert ist. Und das zündet jeden mittelmäßigen Coach an, weil das so gut vom Reframing ist und so gut vom Dialog ist. Ja, wir haben da sehr dunkle Seiten dran, aber da sieht man, wo wir schon stehen.
Mhm.
Das führt auch genau zu dem großen Drama, dass wir die Dinger so vermenschlichen, was totaler Horror ist, weil wir damit nicht mehr die nötige Distanz haben, dass das eine Maschine ist und damit auch diese Ausgaben nicht bewerten, wie es von einer Maschine ist. Also da kommen ganz viele Zusatzlayers rein. Aber grundsätzlich ist diese kognitive Empathie die Chance, dass ihr überhaupt, wie gesagt nochmal, Empathie braucht es, um Change zu begleiten und vorher vorzurufen, diese Chance auch haben und war auch ein Teil des Hypes und des Durchbruchs, dass man das jetzt erlebbar machen konnte, weil das konnten wir die Jahre davor immer nicht. Das haben wir irgendwie in der Theorie erklärt, aber keiner konnte es nutzen. Wo hat das Ding denn jetzt hier? Das klingt ja alles Schrott. Das klingt wie eine schlechte IKEA-Bedienungsanleitung, von Chinesisch und Russisch ins Deutsche übersetzt. Damit kannst du das natürlich nicht greifbar machen. Das sieht jetzt anders aus.
Okay, oh, ich habe so viele Fragen.
Ob wir emotionale Empathie erreichen werden, ich will es nicht hoffen. Ich will es nicht hoffen. Das fände ich spooky und das fände ich sehr spooky.
Ja, ich glaube auch, Emotionen werden immer den Menschen vorbehalten bleiben. Hoffe ich tatsächlich auch. Ja,
ja, also danach sieht schon definitiv irgendwie aus gerade. Ja.
Wahrscheinlich wird kognitive Empathie irgendwann so nah dran sein, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Aber wahre Emotionen, ich sage immer, KI hat keine Gänsehaut. Ja, und ja, also so, ich glaube, so ist es auch. Ich hätte 1 Million andere Fragen. Übrigens habe ich 2 Millionen Fragen übersprungen, weil wir schon fast bei einer vollen Stunde sind und ich versuche immer so um die Stunde. Ja, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. Und ich weiß, und ich habe eigentlich sogar damit gerechnet, dass du mehr meiner Fragen korrigierst, weil sie einfach faktisch falsch sind. Aber ich bin ganz stolz, dass es mich bis jetzt, ich habe es bis zur kognitiven Empathie geschafft, hier sozusagen keine Müllfragen zu stellen. Ich freue mich. Juhu. Liebe Barbara.
Als wäre ich so schön, ich korrigiere doch gar nicht die Welt die ganze Zeit.
Ich meine das gar nicht negativ. Ich persönlich mag grundsätzlich, wenn mich jemand korrigiert, weil dann lerne ich was. Ja. Und ich weiß auch, dass du ja sehr, du hast schon den Anspruch immer, dass die Dinge auch korrekt zu benennen. Ich habe noch eine Frage zur Heldenreise, so im Gesamtkontext deines Lebens, wie wir jetzt mal reinschauen durften. Jetzt bist du eine privilegierte, autistische Mathematikerin. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen in einem plakativen Satz. Und das Leben, das du jetzt gerade so ein bisschen, an dem du uns hast teilnehmen lassen, die Audience und mich, klang auch so ein bisschen nach, ich flieg da durch und es ist immer alles easy und es ist immer alles schön. Frage, hat eine privilegierte, autistische Mathematikerin, die gut aussieht und ihren Job gut macht, hat die auch Phasen, wo sie Hater hat, wo sie Probleme hat, wo sie gebrochen ist oder vielleicht im Leben auch einfach mal denkt, fuck, jetzt geht's nicht mehr weiter. War das vielleicht so diese Andeutung von der Insolvenz oder so? Mir geht's im Prinzip im Kern der Frage darum, wenn es solche Phasen gab, und ich vermute mal, die gab's, die gibt's, glaube ich, in jedem Leben.
Wie viel willst du davon haben? Da sitzen wir 3 Stunden, wenn ich die alle aufliste.
Die Frage ist, wie gehst du mit sowas um? Weil du bist ja jemand, der generell sehr speziell an Dinge rangeht. Das haben wir jetzt ja schon gemerkt. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Also nur um das klar zu machen, ich bin stolze Inhaberin nicht nur eines Fuck-Up-T-Shirts von der Fuck-Up-Night. Nein, ich habe mir sogar einen Fuck-Up-Sweater erarbeitet, nur euch um mal einen Einblick zu geben.
Okay.
Hier gibt es mit den Highs die verfickt tiefen Lows. Und zwar auf allen Ebenen, insbesondere auch gesundheitlich. Ja, ich habe aktueller Status quo 9 Bandscheibenvorfälle in der kompletten Wirbelsäule. Davon sind 4 operiert, weil ich ein gelähmtes rechtes Bein hatte. Lass uns nicht für Spaß. Ja, also, don't get me wrong. Ich kenne sehr, sehr dunkle Momente. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, da braucht man noch viel länger als für meine komischen, ominösen Lebensgeschichte. Wie gehe ich damit um? Ganz simpel. Sales ist Empathie und Resilienz. Du kannst immer Sales nie erfolgreich sein, wenn du nicht verdammt resilient bist. Du hast immer mehr Neins als Ja's. Und ich bin, wenn die Leute mal denken, meine Disziplin mag schon krass sein, dann habt ihr meine Resilienz nicht gesehen. Ich glaube, dass ein Teil meiner Resilienz genetisch bedingt ist, weil, wie gesagt, beide Familienstränge davon viel, viel mehr. Deswegen interessiert mich auch, glaube ich, mehr, was meine Ahnen und Ahnen so vorab geleistet haben. Viel, viel mehr Resilienz haben, als ich die habe. Und was mache ich? Ich habe heute, glaube ich, ein großartiges Wahlverwandtschaftsnetzwerk. Die wissen auch, wie die zu reagieren haben. Die stellen mich senkrecht. Wir pflegen eine extrem gute Kommunikation. Und ich lasse mich davon, wie gesagt, es geht vorwärts. Also und ich habe auch gelernt, dass ich zu den Menschen gehöre, dessen bester Kanal ist, wenn ich wütend werde, dann muss ich diese Energie nutzen. Also ich werde dann einfach wütend, nicht so sehr auf mich selbst, aber halt einfach, dann werde ich wütend und dann kann ich das recht gut kanalisieren. Aber Resilienz ist, daran muss man arbeiten. Das ist ein Muskel und je mehr man davon hat, umso mehr kommst du durch diese Phasen durch. Und sicherlich auch einfach um Hilfe fragen. Also die Krux ist immer, den Mund aufzumachen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Oder sei es nur ein, ey, ich stehe im Wald, ich weiß nicht mehr, kann mir mal jemand bitte einen Teddybär schicken oder eine Suppe? Also ich war jetzt in den letzten paar Wochen wirklich böse krank. Und ich hatte Gott sei Dank Menschen, die mir Hühnersuppe vorbeigebracht haben, weil ich kam von meinem Sofa nicht recht runter, ne? Mhm. Das ist einfach wichtig. Lernen, dass das, was man in solchen Episoden sieht, oder auch wenn man mir quasi, wenn ihr jetzt alle mir auf LinkedIn folgt, dann ist es natürlich in erster Linie, ich bin auch jetzt wirklich die allerletzte, die da hier irgendwie Spindetollste macht. Trotzdem ist es natürlich, siehst du das Endprodukt, ja, von dem oder auf einer Bühne, ist es das Endprodukt. Es ist nicht, wenn ich den Leuten erzähle, dass ich aufgrund von Long-Covid 35 Kilo mehr gewogen habe, dann gucken mich alle an, was, wann, wo, wie, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber das sind Momentaufnahmen, wo es sehr, sehr dunkel wird. Aber wie gesagt, es geht halt vorwärts, nicht anhalten. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Der kürzeste Weg rein mathematisch durch die Hölle ist einfach schon geradeaus, ne? Also ja, da können wir jetzt nicht lange drüber diskutieren.
Das stimmt.
Geradeaus ist immer der kürzeste Weg. Also mache. Und wie gesagt, das ist so dieses, und um Hilfe fragen und die anderen nicht außen vor lassen. Dann kriegt man das schon auf die Kette. Also das ist definitiv, und wie gesagt, eins habe ich witzigerweise nicht, Hater.
Okay.
Den einen Shitstorm, den ich mal in meinem Leben gehabt habe, den habe ich verpasst, weil ich irgendwie das Telefon nicht in der Hand hatte. Und dann wache ich da 24 Stunden später wieder auf und denke mir so, warum haben meine ganzen Freunde mal alles durchkommentiert, weil die denen diesen Hate-Shitstorm schon dermaßen zerlegt haben. Und auch Leute, die ich gar nicht kannte. Und dann so, also irgendwie fehlt mir jetzt hier.
Auch eine Methode, mit dem Shitstorm umzugehen. Man verschläft den einfach oder akzeptiert, beachtet ihn nicht sozusagen. Und was ich auch
ich habe es einfach nicht mitbekommen.
Was ich auch noch rausziehen will, ist total schön. Ich hatte ja jetzt schon 7 andere Gäste und du dazu. Und es kommt eigentlich immer wieder so ein bisschen auch die Lebensweisheit raus. Echt und vielleicht auch ergebnisoffen, um Hilfe zu bitten. Jemanden ist eine der stärksten und effektivsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann. Ja, also bitte, man sollte sich nie scheuen, einen anderen Menschen um Hilfe zu fragen. Im schlimmsten Fall bekommt man Nein. Das ist ja auch okay dann, ne? Wenn es eben nicht.
Ja, geht. Und das Interessanteste, wann hast du, wenn die Hilfe offen war und jetzt nicht, schick mir 1 Million Euro oder sowas ist, hast du jemals, wenn dich jemand nach Hilfe gefragt hat, abgelehnt?
Nee, also wenn mich jemand.
Genau das.
Wenn mich jemand richtig ernsthaft um Hilfe gefragt hat, natürlich nicht. Es gibt ja verschiedene Qualitätsstufen sozusagen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier kannst du mich als Mentor unterstützen, du hast einfach keine Zeit, dann geht's eben nicht. Aber wenn jemand kommt und um Hilfe bittet, das ist ja was anderes, ne?
Genau. Ja, das ist nicht, also das ist nicht Mentor, das ist nicht eine Anfrage. Um Hilfe bittet.
Mhm.
Und das, wie gesagt, nicht völlig bescheuert mit, schick mir mal ungefragt Tausende von Euro oder sonst was. Dann hat das noch nie jemand von uns abgelehnt.
Mhm.
Und trotzdem fällt es uns so unglaublich schwer zu sagen.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, bin ich komplett bei dir. Liebe Barbara, wir sind am Ende dieser tollen Aufnahme und ich glaube, wir könnten 3 machen oder 4. Und ich hätte immer noch nicht alle Fragen gestellt. Ich habe aber noch ein paar Abschlussfragen. Die erste Abschlussfrage an dich lautet, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es noch irgendeine Message, die du gerne loswerden möchtest, nach der ich nicht gefragt habe?
Da fällt mir jetzt so spontan nichts ein.
Gut. Zweite Sache oder zweiter Hinweis von mir, wenn du heute Abend wenn du ins Bett gehst, dir was wünschen dürftest, egal was es ist, völlig egal, so dieses Nanny-Ding oder nee, wie heißt die Nanny nicht, wie heißt die, Genie, Nanny war was anderes, dieses Genie-Ding, du darfst dir heute bei deinem Flaschengeist einmal was wünschen, morgen früh passiert das auf der gesamten Welt, egal was es ist, was ändert sich morgen auf der Welt?
Dann wären wir auf einmal diesen ominösen... Einen der ominösen Ismen los. Ich weiß, bin auch unentschlossen, ob Rassismus, Faschismus oder sonst irgendwas ist. Aber wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es nicht Frieden auf der Welt, weil das wäre strange. Das ist unspezifisch. Aber das, Das würde ich mir wünschen und dann morgen ohne den aufzuwachen.
Es muss es weg, morgen früh sozusagen.
Genau, und gerne so einer, der so gemein ist, Rassismus, Faschismus. Fangen wir mal nicht mehr den Rassismus. Das wäre einfach echt. Stell dir vor, wie die Welt wäre. Das wäre so cool.
Das wäre so schön. Ja, und die letzte Frage, liebe Barbara. Gibt's jemand, du hast viele Menschen genannt, also zugegebenermaßen kannte ich die wenigsten, außer natürlich Katharina, die habe ich ins Spiel gebracht, aber aus deiner Lebensgeschichte. Gibt's denn jemand generell aus deinem Umfeld, aus deinem Leben, wo du sagst, das ist ein Mensch, der hat eine sehr interessante Vita, lade den mal hierher ein?
So ein paar. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich wirklich meine beste Freundin nehmen. Du kennst sie übrigens auch schon, Karen kennst du. Karin Klein.
Ja, genau, Karin. Grüße gehen raus.
Ja, genau. Weil wenn ihr die jetzt stalken würdet, ich nenne sie übrigens auch immer gerne meine Haus- und Hof-Esotante. Yeah. Mathematiker sind immer sehr dem philosophischen, esoterischen verhaftet, wenn man das so formulieren möchte. Aber A, ist die immer noch teilweise wissenschaftlicher orientierter als die Mathematikerin. Außerdem ist die, hat die 20 Jahre eine multilinguale Marketingkarriere in ihrem Leben hingelegt. Und das sind so Sachen, wenn du die im Freundeskreis hast oder auch immer so denkst, so, ja, mega cool. Also das ist auch eine Storyline, wenn du heute und Vergangenheit vergleichst, wo du immer denkst, so, hä? Wie ist jetzt genau das passiert?
Ich kenne Karin tatsächlich und ich war mal mit ihr Kaffee trinken im Vorfeld vom SEO-Day, glaube ich.
Ja.
Da ist das wieder das Ding, dass Geschichten, ich bin ja Storyteller und Geschichten bleiben einfach im Kopf. Karin hat sich bei mir vorgestellt und ich glaube, ich greife ihr nicht zu sehr, ich publiziere jetzt nichts Privates, aber sie macht das öfters, glaube ich, stellt sich so vor. Sie hat sich bei mir vorgestellt mit dem Satz, ich war zweimal verheiratet und bin dreimal geschieden. Und das bleibt mir bis heute im Kopf, da gibt es eine Geschichte
dazu. Und das ist quasi die Spitze des Eisberges, was da an spannenden Storys dahinter steckt. Ja, genau. Und keiner von uns.
Und sie hat mir auch
zweimal verheiratet, dreimal geschieden. Ich spoilere nicht, wie es dazu kommt.
Ja, nein, wir spoilern nicht, wie das weitergeht. Das mache ich dann, wenn Karin mal zu mir in die Sendung kommt. Sehr gerne. Und sie hat mir an diesem Tag, wir haben seitdem nicht wieder getroffen, aber sie hat mir an dem Tag die ganzen Tarotkarten erklärt und so. Und ich fand es mega spannend. Also ich war dem Thema nicht so zugeneigt, aber nicht aus Abneigung, sondern einfach, es ist mir nie begegnet. Ja. Und sie hat mir da mittags in Köln, da am Mediapark haben wir gesessen und dann hat sie mir das erklärt. Das war schon ziemlich spannend, muss ich sagen, ja.
Ja, und das meine ich halt immer so, weil man hat so eine bestimmte Vorstellung, wenn man so ein bisschen hört, was sie so macht und was sie so tut. Und dann hast du so eine super, nicht nur bodenständige, sondern wirklich intellektuell geprägt, wissenschaftlich geprägte Person von dir und versuchst konstant irgendwie zusammenzubringen. Egal, das ist mir jetzt egal, das bleibt jetzt einfach so. Bei mir ist, wie gesagt, die beste Freundin, deswegen für mich ist das einfach.
Ja. Schöne Grüße an Sie. Liebe Barbara, ich danke dir ganz herzlich, das war ein toller Talk. Da waren viele Nuggets drin, finde ich, für die Leute, die sich's anhören. Da konnte man viel mitnehmen. Ich glaube, wir könnten tatsächlich irgendwann nochmal eine Folgesession machen. Da reden wir mal irgendwann drüber. Ich danke dir ganz herzlich, dass du trotz den ganzen Umständen deiner Krankheit bis dato, die ja gerade jetzt vorbei ist, hoffe ich, oder wo es auf dem Weg der Besserung ist, trotz deiner...
Wir sind an den letzten Metern der Genesung.
So, genau. Trotz Karnevalbeginn und den ganzen Dingen bei mir im Studio warst, ich danke dir sehr herzlich und freue mich aufs nächste Mal. Und ich sage tschüss.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ciao.